In dieser ersten Hälfte des Jahres beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Zurüsten, immer wieder einmal. Wir möchten uns bereit machen für den Auftrag, den Gott uns als Gemeinde, aber auch uns als Einzelne gegeben hat. Im Leitbild der Heilsarmee, und wir haben es ja, glaube ich, letzten Sonntag auch schon mal gesehen, heisst es über die Vision Begegnung, Erfrischung, Zurüstung, mit dem Ziel, der Stadt Bestes zu suchen. Wir haben in dieser Hinsicht zwei Gedanken oder vielleicht eher zwei Aspekte beschäftigt. Und die möchte ich heute mit euch teilen. Und ganz im Sinn der Jahreslosung sind ihr eingeladen, prüft alles, das Gute behalten. Also, es geht um Zurüstung. Ich möchte euch zuerst einmal fragen, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Zurüstung hört? Es muss jetzt nicht einmal im Zusammenhang mit der Gemeinde sein, mit Glauben, es darf auch in einem anderen Kontext sein. Ich habe da einen Stift und ihr dürft mir das einfach zurufen. In aller Freiheit. Ohne aufheben, Matthew.
Essen.
Essen, immer wichtig. Sehr gut. Essen. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Aber
praktische Anwendung.
Praktische Anwendung. Danke. Was kommt euch noch in den Sinn?
Vorbereitung.
Sich informieren. Sich informieren, jawohl.
Hinderliches hinter sich lassen.
Hinderliches hinter sich lassen. Heißt uns jetzt abkürzen.
Wissen, wo man her will, also was das Ziel ist.
Das Ziel, es braucht ein Ziel. He? Okay. Super. Gerade noch was wäre?
Ein Rucksack.
Ein Rucksack, sehr gut. Danke. Schlafen. Ja, das schreibe ich unbedingt auch noch auf, genau. Und dann? Also, danke euch vielmals. Wenn man nach einem Synonym für das Wort Zurüstung nachschaut, dann findet man Folgendes. Ausrüstung, Ausstattung, Equipment, Gadget, Gerätschaft, Rüstzeug, Utensilien. Also viel Material. Und wir möchten jetzt zusammen nochmal den Film schauen mit dem Gurdin und mit dem Michael alias Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Und ich weiss, wir haben ihn schon ein paar Mal gesehen, aber er hat wirklich auch eine Botschaft. Er ist sehr witzig, aber er hat auch eine Botschaft. Mindestens eine, und bei einer bin ich wirklich hängen geblieben. Danke.
Ciao, bist du ready für unseren Trip, wo wir gehen morgen?
Ja, klar bin ich parat. Ich bin schon mitten im Packen. So, ja, alles gut.
Oh, hey, ich bin gerade die letzten Sachen da am Zusammenpacken. Aber ich freue mich mega drauf.
Ey, das wird mega. Ich freue mich mega. Ha, 3 Tage Aussicht, relaxen. So cool. Nein, ich bin ready.
Ja, weißt du, einfach so wirklich so ein paar Tage draußen. Die Wildnis, Abenteuer und so. Ich bin mega gespannt, ich freue mich mega drauf. Ich bin gerne am Zusammenpacken, aber dann sehen wir uns in dem Fall morgen. Gut, hey, also mach's gut, ciao! Hey, Micha, müssen wir langsam gehen? Micha?
Ja, ich bin parat. Du auch?
Was, du bist parat, müssen wir gehen?
Das sieht ein bisschen komisch aus, aber ja.
Ja, du siehst auch ein bisschen komisch aus.
Denkst du? Warum?
Ja,
Also, so können wir nicht raus. Ich meine, stell dir mal vor, was ist, wenn es auf einmal kalt wird?
Ja, du kennst mich. Ich bin auf alles vorbereitet. Wenn es kalt wird, habe ich eine Jacke, einen Mantel dabei. Schaut mal hier. Da habe ich es schön warm.
Doch. Ja, aber es geht doch nicht. So. Und wenn es kommt regnet, dann bringt es auch nichts.
Das ah, hier, wenn es regnet, habe ich hier. Und wenn es ganz viel regnet, ah, ich bin auf alles vorbereitet. Wenn es ganz viel regnet, habe ich hier. Ah. Ah, und noch mein Rettungsring. Also aber dann nichts passiert.
Ja, es kann nichts passieren, aber wir gehen ja in die Berge. Wir gehen auf den Gipfel.
Ah, nicht Strand.
Nein, sicher nicht Strand.
Oh, okay.
Wir gehen auf den Trip, wir gehen raus, wir wollen etwas erreichen.
Gib mir 5 Minuten.
5 Minuten, gut, nachher müssen wir wirklich gehen.
5 Minuten.
Können wir noch ein Standbild haben? Geht das, Matthew? Oder ist jetzt gerade fertig? Macht nichts. Ihr habt ja eine gute Vorstellungsgabe. He? Einfach so das Bild noch vor Augen. Der Michael, der seine Brille, seine Badhose, seine Flipflop über Bord wirft. He? Ich habe den Film bewusst an dieser Stelle stoppen. Weil ich heute möchte mit euch ein ganz anderer Aspekt vielleicht vom Zurüsten, das mir jetzt auch vielleicht vorher so in den Köpfen war, mit euch möchte ich teilen. Nämlich die Frage, wo möchte Gott uns mir eine neue Sicht geben und vielleicht Erwartungen, Vorstellungen allenfalls auch korrigieren. Das Video vorhin hat uns ja schon einen Einblick gegeben. Der Michael ist vom Strandurlaub ausgegangen. Er hat Flipflop dabei gehabt. Also das sind nicht seine. Er hat sich dann aber, er ist dann korrigiert worden. Er ist vom Gurdin überführt worden quasi. Und er hat seine Vorstellungen, seine Erwartungen von dem, was jetzt kommt und wohin die Reise gehen soll, ändern. Und er hat das gemacht, oder? Er hätte ja auch können sagen, no way, dann bin ich raus, oder? Aber er hat sich darauf eingelassen. Er ist gegangen und hat seine Bergschuhe geholt. He? Und es gibt da ja so die Aussagen von Jesus im Lukas 9. Das Kapitel ist in meiner Bibel überschrieben mit 3 verschiedenen Nachfolger Jesu. In einer anderen Übersetzung ist es überschrieben mit vom Ernst der Nachfolge, oder da hätten wir auch noch Jüngerschaft, ohne Wenn und Aber. Und dort werden 3 verschiedene Menschen und ihre Begegnungen mit Jesus beschrieben. Am ersten, wo zu Jesus sagt, er will ihm nachfolgen, entgegnet Jesus, dass Füchse Gruben haben und Höhlen und Vögel haben Nester, aber er hat nichts, wo sie sein Haupt hinlegen können. Der Zweite wird von Jesus eingeladen, ihm nachzufolgen. Und dem will eigentlich, aber er möchte doch zuerst noch seinen Vater beerdigen, begraben. Und Jesus sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Und zum Dritten, wo ihm sagt, er will ihm nachfolgen, er will aber noch von denen, die in seinem Haus sind, also nicht mehr noch von seiner Familie, Abschied nehmen. Und zu dem sagt Jesus, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich finde das noch ernüchternde Aussagen von Jesus, so im Kontrast zu den anderen Stellen, die wir kennen und lieben, wo Jesus der ist, der einlädt, der Wasser zu Wein macht, der Hochzeiten mitfeiert, der das Kind willkommen heisst, der heilt, der befreit, wo Tausende speist. In Kapitel 6 vom Johannesevangelium lesen wir über so eine Speisung von 5'000. Und die Leute, die dort dabei sind, sagen, er muss wirklich der Prophet sein, der in die Welt kommen soll. Am anderen Tag, Jesus ist in der Zwischenzeit über den See, haben sie ihn gesucht, haben ihn gefunden. Und sie haben mit ihm geredet und haben ihn gefragt nach einem Wunder. Die Israeliten haben in eurer Wüste zu Manna gekriegt und was er für ein Wunder täte, dass sie können die glauben. Und er sagt dann, er redet zu ihnen davon, dass die Israeliten das Manna gegessen haben und dass sie doch gestorben sind. Und er redet davon, dass er das Brot vom Leben sei, dass er uns sein Fleisch zur Speise gibt und sein Blut zum Trinken. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Auf diese Aussage hin gibt es ein Gemurre. Einerseits von Seiten der Pharisäer, aber von dort war man es vielleicht gewöhnt, und von anderen Seiten aber auch von seinen Jüngern, von denen, die ihm eigentlich ja nachgefolgt waren, die sich zu seinen Jüngern gezählt haben. Und sie sagen, diese Rede ist hart. Und weiter können wir lesen. Und einige wendeten sich ab. Jesus wendet sich dann seinen 12 Jüngern zu und fragt, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was ich mit diesen Vers sagen will, ist nicht, dass wir jetzt alle haben müssen und gut verkaufen, Beerdigungen sind gestrichen etc. Aber es scheint mir doch, dass Gott uns in dieser Zeit auch die Frage stellt, sind wir noch dabei? Sind wir auch dabei, wenn es ungemütlich wird? Kommen wir mit in die nächste Etappe? Die Vorstellungen der Jünger damals sind auch nicht immer erfüllt worden. Im Gegenteil. Wir haben noch so eine Frauengruppe, ich und mit zwei anderen, wo wir uns so sporadisch treffen. Und beim letzten Mal ist dann der Vorschlag gekommen, wir könnten uns zusammen wieder mal unsere Taufversen anschauen. Und das haben wir dann gemacht. Der Christian und ich haben uns auf unserer Hochzeitsreise taufen lassen in Australien. Wir waren dort zwei Wochen in so einer Drogenreha untergebracht und konnten ein bisschen mithelfen. Und der Leiter und seine Familie sind in einer Baptistengemeinde, sind in eine Baptistengemeinde gegangen. Und so ist das Thema Taufe dann schnell mal auf dem Tisch. Und ich habe also meinen Taufschein rausgesucht. Vielleicht kannst du mir mal das Foto zeigen, Matthew. Danke. Genau. Also ich habe mich dort in Sherwood Cliffs in dem, wie heisst es, im Orara River taufen lassen, am 31.03.1991. Und ihr seht, dass ich habe es überlebt. Genau. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Taufvers gekriegt hätte. Darauf ist auch keiner. Aber was ich mich noch erinnern kann, ist an die Predigt, die er gehalten hat. Eben, wir waren jung geheiratet, wir waren auch jung im Glauben. Und er hat bei dieser Taufe davon geredet, dass es bei einer Taufe wie bei einer Hochzeit um einen Bund geht, der geschlossen wird. Wir als Brut, als Gemeinde, wir warten noch auf unseren Bräutigam, aber wir sind ihm versprochen. Es ist ein Bekenntnis. Ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir. Und man sagt ja, obwohl man nicht weiß, was die Zukunft wirklich bringt. Man glaubt und vertraut Jesus sein Leben an. Aber wir wissen alle, dass auch das Leben mit Jesus dann nicht einfach ein Honeymoon ist und wir reiten zusammen in Sonnenuntergang und alles ist gut und Abspann und fertig. Es fängt dann ja erst an, oder? Und es gibt durchaus Stürme und Fragen, Sachen, die sich anders entwickeln, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Wir Menschen werden auch müde, wir werden träge. Die Liebe, die Begeisterung nimmt ab, das Vertrauen kriegt vielleicht Riss. Das Leben findet einfach statt. Und das ist ja damals bei den Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren, auch nicht anders gewesen. Die gute Nachricht ist, Gott weiss das und wir können ihm das alles herheben und ihm anvertrauen. Er kann mit dem umgehen, für ihn ist das kein Problem. Jesus hat ja die Vorstellungen von Petrus, gerade von Petrus, auch immer wieder einmal nicht erfüllt und hat ihn mehrmals auch konfrontiert. Er ist ihm aber auch, ich finde das so eindrücklich, wie er ihm immer wieder nachgegangen ist, wie er ihn bestätigt hat, gestärkt hat und auch wieder gesendet hat. Und er macht das auch mit uns, weil er uns liebt, weil er weiß, was kommt und weil er uns wirklich will, zurüsten. Und der zweite Gedanke, den ich noch mitgebracht habe, betrifft unser Sehen. Unsere Sicht, unsere Wahrnehmung. Die ist bei uns allen unterschiedlich, oder? Es geht also auch in eine ähnliche Richtung. In der Bibel finden wir etliche Geschichten über unser Sehen, über das Auge, über Blinde, die sehend werden, aber auch über Sehende, die von Jesus eigentlich die Diagnose kriegen, dass sie blind sind. Es gibt die Geschichte vom Balken und vom Splitter im Auge und die Frage, wer hat denn jetzt wirklich was im Auge? So scheint das mit unserer Sicht, mit unserer Wahrnehmung nicht immer so eine klare Sache zu sein. Und es ist wohl weise, sich hin und wieder am Sehtest zu unterziehen, bei Gott am besten. Ich habe eine gewisse Erfahrung mit so Sehtest und mit so Optikerstühlen und so, weil ich ziemlich kurzsichtig bin, seit der 5. Klasse eigentlich. Und wenn man so, wenn man im Wachstum ist, verschlechtert sich das ja regelmäßig eigentlich, meistens, oftmals. Und der Augenarzt, der damals war, war auch nicht unbedingt ein angenehmer Mensch. Und so habe ich verschiedene Techniken entwickelt, um dem auszuweichen oder zu tricksen bei diesen Sehtests und so. Aber ich habe dann irgendwann wirklich erkannt, dass ich mich ja eigentlich selber betrüge, oder? Wenn ich mich dem entziehe, wenn ich probiere zu tricksen und zu betrügen. Dass ich mir selber schade, dass es wirklich gut ist, wenn ich mich diesen Tatsachen, einfach diesen Facts, diesen Diagnosen stelle. Und das ist für mich wirklich so ein bisschen zu einer Botschaft geworden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir, gerade auch wenn es um Zurüstung geht, parat sind, uns hin und wieder in Gottes Optikerstuhl zu setzen und uns am Sehtest hinzugeben. Also unsere Sicht, unsere Wahrnehmung von ihm überprüfen und allenfalls auch korrigieren zu lassen. Er ist kein so ruppiger Augenarzt, wie ich vielleicht erlebt habe. Er stellt zwar eine klare Diagnose, er streut uns kein Sand in die Augen, aber er macht das liebevoll. Wir haben nachher eine Zeit vom Worship und da vorne ist noch das Abendmahl parat. Ihr seid nachher eingeladen, während dem Worship dürfen ihr vorne kommen, ihr dürft da Brot nehmen, Traubensaft, ihr dürft es da vorne zu euch nehmen, ihr dürft auch den Platz. Und ich möchte euch noch aus dem Korintherbrief die Stelle vorlesen, wie der Paulus darüber geschrieben hat, den Korinther. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Ich tue noch beten. Jesus, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du, was du da hast. Und ich danke dir auch, dass du unser Leben kennst, bis zum heutigen Tag und auch Zukunft. Und ich bitte dich, dass wir wirklich dürfen Begegnungen haben mit dir, wie es der Petrus auch gehabt. Du bist der gleich gestern, heute und in die Ewigkeit und wir sind dir gleich wichtig. Danke jetzt für die Zeit, die wir dürfen haben, für dein Reden, dein Wirken. Dir gehört alle Ehre. Amen.